Breitband Topic.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der ständig bemängelt wird, dass sich die Menschen hier bei uns und gerade die jüngere Generation nicht durch besonderen Protest- und Aufstandwillen auszeichnet. Dies eigentlich aber auch nur, wenn man sich mit diesem Vorwurf auf Straßendemos und in der analogen Welt sichtbare Demoaktionen bezieht. Denn im Internet hingegen wird sich empört, und zwar stets und ständig.
Über politische Umstände, über unpassende Äußerungen, über ungeklärte Geschlechterfragen, Missstände in Unternehmen, über alles eigentlich. Vom kleinsten Anlass bis zur großen Gesellschaftsfrage. Im Netz findet Empörung immer ihren Platz. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und warum führen manche Dinge zu großen Empörung und andere verhallen ungehört?
Diese Fragen haben wir für diese Sendung mit zwei Empörungsexperten erkundet. Das Gespräch hören Sie gleich. Aber erstmal macht Love Überland konkret, was wir bisher nur angedeutet haben. Worüber empören sich die Menschen online und was lohnt für Netzempörung?
In der ARD gab es im Februar 2013 eine Reportage über Leiharbeiter bei Amazon und wie der Konzern seine Auslieferungsarbeiter versklavt. Zwar waren, wie sich später herausstellte, einige der Statements im Film gezielt aus dem Zusammenhang gerissen, aber die Empörungswelle im Netz glich einem Tsunami.
Es ist schockierend, wie Amazon in diesem Land die Leute versklavt.
Jetzt wird offenbar, welch Geisteskind Amazon ist.
Entschuldige, wenn du das nicht längst wusstest, läufst du offensichtlich mit Brett vorm Kopf rum, statt mit Kopf im Buch.
Wer jetzt noch bei Amazon kauft, profitiert offensichtlich gerne selbst von der Versklavung.
Der Versandgigant kriegte die geballte Wut der Netzgemeinde zu spüren, in der aber wie meistens die Stutenbissigkeit der guten Menschen, die auch in der Empörung mit dem Strom schwimmen wollen, auf die geballte Verachtung der etablierten Radikalen.
Niedlich! Leute, die in Zalando-Schuhen und Kick-Jogginghose auf der IKEA-Couch mit dem iPhone kritische Berichte über Amazon schreiben.
Es gibt inzwischen Empörungsquickies und das barocke, ausschweifend zelebrierte Empörungsritual. Meist liegen dabei gerechter Zorn und selbstgerechte Häme direkt nebeneinander. Und man muss sich keine Sorgen machen um Ressourcenengpässe bei den Empörungswellen, denn neue Empörungsangebote gibt es ja ständig. Ob nun die italienische Barilla-Obernudel erklärt, man werde niemals Werbung mit einer homosexuellen Familie schalten, wie im September. Ob eine Piratenpolitikerin eine illegale Kopie ihres Buches aus dem Netz nehmen lässt oder ein liberaler alter Sack ganz liberal eine Journalistin anbaggert, sehr schnell führt sowas zu einem flächendeckenden Aufschrei. Und über McDonald's flutete vor 2 Jahren sogar eine Empörungswelle hinweg, weil manche der Filialen ihren Cheeseburger um 39 Cent verteuert hatten. Und der virtuelle Pranger funktioniert immer schneller, wie beim jüngsten großen Aufschrei der Empörung vor 3 Wochen, als die amerikanische PR-Beraterin Justin Secco vor einem Flug nach Afrika einen rassistisch klingenden, sicherlich aber geschmacklosen Tweet absetzte. Als ihr Flieger dann landete, war sie ihren Job los. Protest und Erregung im Netz hatten dafür gesorgt.
Ich glaube einfach, dass die Netze nicht in sich schon in der Lage sind, intelligente Lösungen zu erzeugen. Aber ich glaube, dass sie ein hervorragendes Abbild sind für die Grunddynamik der Gesellschaft.
So orakelte der Hirnforscher und Netzexperte Professor Peter Kruse bereits 2010 vor dem Deutschen Bundestag. Und in der Tat, nirgends in unserer aufgeklärten, zivilisierten Klasse können Stolz und Vorurteil noch so sprudeln wie in den Empörungswellen. Und neben die moralische Korrektheit ist längst auch die eventgewohnte Erregbarkeit getreten. So gibt es in diesen Wellen Dramolette in wechselnder Besetzung, die anscheinend süchtig machen. Sogar in Mütterforen wie Urban Baby entbrennt zwischen Windeln, ersten Zähnchen und pusteligem Ausschlag am Babypopo gerne ein hitziger Streit.
Ist es eigentlich normal, wenn eine 4-Jährige noch am Daumen lutscht? Ist zwar nicht mein Kind, aber ich konnte es kaum glauben.
Ist es normal, wenn eine Vollerwachsene dermaßen wertend auf eine 4-Jährige schaut?
Weißt du, wenn du dich so ätzend in die Erziehung anderer Kinder einmischst, dann musst du offensichtlich eine ziemlich selbstgerechte Hexe sein.
Ach ja, Empörung kann so beseelend sein.
Findet Love Überland über Empörung online. Zum Gespräch über Entstehung und den Sinn dieser großen lauten Wellen im Internet haben wir den Kulturwissenschaftler Kaspar Clemens Mirau gebeten. Der ehemalige Betreiber ist der Popcorn-Piraten. Das wiederum ist ein Blog über Skandale in der Piratenpartei. Heute schreibt Mirau im Blog netzempörung.de und den Soziologen, Blogger und Dozenten für neue Medien Patrick Breitenbach.
Den hatten wir ebenfalls zu Gast hier. Genau. Wir wollten erstmal von den beiden wissen, worüber sie sich sich denn zuletzt im Netz empört haben? Die Frage ging zuerst an Kaspar Clemens Mirau.
Ich überlege gerade, ob ich mich heute schon empört habe. Ich glaube, heute nicht. Aber die letzten Tage waren sehr von Hamburg geprägt, also den Polizeieinsätzen in Hamburg. Genau, gestern wurden, glaube ich, das Gefahrengebiet in Gefahreninseln aufgesplittet, was für sehr viel Spott gesorgt hat. Das war eine gute Vorlage, sich zu empören.
Und Herr Breitenbach?
Ich versuche mir ja gerade so ein bisschen das klassische Empören abzugewöhnen, sondern schalte mich dann schon bei empörungswürdigen Themen ein, aber versuche dann immer so die ein oder andere Perspektive einzunehmen, um eben nicht gleich immer drauf zu hauen, sondern einfach sich nochmal genauer das Thema anzugucken und vielleicht versuchen, eher konstruktiv und sachlich daran zu gehen. Also ist immer die Frage der Form der Empörung. Also brüllt man eher so mit oder macht man sich wirklich mal Gedanken und stößt eher an und leitet auch gute Kritik weiter? Und da ist Hamburg sicherlich ein Thema, was relativ aktuell ist, ja.
Ist Hamburg auch ein gutes Beispiel, was sich dafür benutzen ließe, eine typische Empörung zu beschreiben, den Ablauf einer Empörung? Wie entsteht eine Empörung?
Also ich beschäftige mich jetzt schon länger mit Empörung. Für mich ist das Thema Hamburg einerseits ein interessantes Empörungsthema, weil es sehr, sehr laut und präsent ist im Netz und man verschiedene Phasen und Facetten sieht. Also die letzten Tage gab es plötzlich das Meme Klobürste, weil in der Tagesschau man sah, wie ein Polizist einem Demonstranten eine Klobürste abnahm und die hielt. Dann war das plötzlich so ein Widerstandssymbol, die Klobürste. Und das gehört zu so einer, sagen wir, sehr langen Empörungswelle dazu, dass sie sich immer wieder verändert. Das Besondere an Hamburg ist aber, dass es keine reine Internet-Netzempörung ist, also die aus dem Netz heraus als Reaktion zum Beispiel auf einen Blogpost entsteht, sondern auch eben eine sehr realpolitische Straßenkomponente hat.
Quasi also auch eine analoge Empörung. Welche Themen sind denn typische Netzempörungsthemen, Patrick Breitenbach?
Naja, meistens, das hat vielleicht der Fall der Justine Secco, zumindest in den USA, ja gezeigt. Also die Dame, die aufgrund eines rassistischen Tweets, so wird er zumindest auch wahrgenommen von den meisten Menschen, das war sozusagen der Anlass, der Auslöser. Also ein Tweet in 140 Zeichen, der dazu geführt hat, dass diese Welle losgebrochen ist. Ich glaube, das sind so diese kleinen, klassischen Netzempörungswellen, die da passieren. Und ich habe so das Gefühl, die andere Variante ist tatsächlich eher die, die von den klassischen Medien zuerst kommen als Agenda-Setter, wo daran sich dann Empörung im Netz entzündet. Also beispielsweise der Fall Wulff zum Beispiel, der ist ja ganz klar eher von den klassischen Journalisten sich mit entzündet. Also ich glaube, es gibt so diese zwei Varianten, die man da beobachten kann.
Ich weiß nicht, vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal den Fall Justine auch erklären. Also das ist eine PR-Angestellte, die nach Afrika geflogen ist und dann getwittert hat, hoffentlich bekomme ich dort kein AIDS. Ich mache nur Witze, ich bin eigentlich weiß. So, es war also natürlich eine sehr geschmacklose Geschichte. Kaum hat sie das Flugzeug verlassen, hat sie also schon bis dahin ihren Job verloren. Es gab einen riesigen Empörungssturm. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, warum oder was musste passieren, damit dieser Tweet tatsächlich eine solche Empörung auslöst, dass es persönliche Folgen für diese Frau hat?
Eine wichtige Rolle, glaube ich, bei einer Empörung spielt immer die Reaktion des Subjekts, über das ich empört wird. Wenn jemand einen Tweet absetzt und ins Flugzeug steigt, hat er relativ schlechte Chancen zu reagieren, weil man kann natürlich auch sagen, das war einfach Mist, was ich erzähle. Es tut mir leid. Das haben wir viel zu wenig im Netz. Das finde ich auch immer wieder schade. Uns fehlt auch oft so eine Fehlereingeständniskultur. Manchmal hat man das und dann finde ich das auch wirklich toll. Das heißt aber, sie hat das abgesetzt und konnte nicht reagieren. Das heißt, es gab auch keinerlei Möglichkeiten, das Ganze wieder abzuflachen.
Ist dieser Vorgang eigentlich auch typisch gewesen? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich glaube, es gab so um die 4000 Retweets, soweit ich das im Kopf habe bis heute, zu diesem Tweet. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber trotzdem hat es gefühlt eine riesengroße Welle im Internet erzeugt. Ist das ein typischer Vorgang, dass trotz dieser eigentlich kleinen Zahlen das so viel Gesprächsstoff liefert?
Ich glaube ja, das Entscheidende dabei ist, dass es ja eben nicht nur dann auf Twitter bleibt, sondern tatsächlich dann auch von anderen zunächst wahrscheinlich immer Online-Medien aufgegriffen wird. Das heißt dann die klassischen Online-Magazine, in den USA glaube ich, dann so Sachen auch online, CNN und so weiter. Und so entsteht dann eine gesamte Medienkaskade, nenne ich das dann. Also sprich, es beginnt im Netz, aber es bleibt nicht bei Twitter und im Netz, sondern zieht dann weite Kreise. Und das ist, glaube ich, dann auch das Entscheidende nach der Wirkmächtigkeit so einer Welle, dass tatsächlich dann auch die klassischen Gatekeeper, die klassischen Medien, die auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung haben, das dann nochmal aufgreifen und entsprechend dann noch anfeuern.
Ich glaube, das Besondere an diesen neuen Medien, das klingt jetzt bei Twitter, das ja auch schon einige Jahre alt ist, komisch, aber das Besondere ist, das ist schriftlich und das ist schon eine Zitiervorlage. Also wenn ich diese Aussage irgendwo in der Öffentlichkeit tue, auf der Straße, ist das schlecht zitierbar. Das heißt also, ich habe einen Tweet, es gibt diese Twitter-Einbettfunktion, es ist also alles vorbereitet dafür, dass das immer weitergetragen wird. Und 4000 Retweets klingt nicht viel, in der Regel heißt das aber, dass es natürlich ein Vielfaches an Lesern wiederum erreicht hat. Und für Journalisten ist es natürlich ein sehr guter Gradmesser dafür, ob das eine Geschichte ist oder nicht. Ja, also schon ab hunderten Retweets weiß man so, okay, da gibt es Aufmerksamkeit und dann kann man dann auch nachrecherchieren.
Sie, Kaspar, Clemens, Mirau haben gerade davon gesprochen, dass sich natürlich auch diese Frau in diesem konkreten Fall auch nicht entschuldigen konnte oder es zurücknehmen konnte. Aber ist es denn so, dass Dinge, die für eine Art der Netzempörung sorgen, überhaupt noch in irgendeiner Form verhandelbar sind? Ist es nicht gerade auch ein Merkmal der Netzempörung, dass es dann ziemlich schnell wirklich nur die Guten und die Schlechten gibt und gar keine Möglichkeit mehr da auszusteigen?
Es ist schwierig, sich zum Beispiel auf Twitter zu entschuldigen. Wenn ich jetzt einen Tweet absetze, der 4000 Mal geretweetet wird und ich mich dafür entschuldige, sehen die Leute, die dieses Geretweetete gelesen haben, nicht unbedingt, weil meine Entschuldigung wird vielleicht nicht 4000 Mal geretweetet. Das heißt, es ist auch schwierig, sich zu entschuldigen. Ich glaube aber schon, dass es da diese Möglichkeit gibt. Und wenn man sich, ich habe mich ja nun viel mit der Piratenpartei beschäftigt, da gab es immer mal wieder auch Blogposts, wo Leute einfach sich entschuldigt haben. Und das wurde dann eigentlich auch relativ positiv aufgefasst, weil dazu gehört halt Mut. Und damit verpufft auch so ein bisschen diese Empörungsenergie. Ja, wenn sich jemand entschuldigt hat, dann habe ich gar keine Lust mehr, mich so richtig zu empören.
Kaspar, Clemens, Mirau und Patrick Breitenbach hier im Gespräch im Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und nachdem wir nun geklärt haben, wie die Empörung im Internet funktioniert, beschäftigen wir uns gleich mit der Frage, welche Auswirkungen das Ganze denn auf unsere Gesellschaft haben könnte.
Aber davor kommt noch Musik, denn auch über Musik kann man sich richtig empören, zum Beispiel über den Song Wrecking Ball von Miley Cyrus, beziehungsweise über das Video, in dem es viele obszöne Gesten gibt.
Ja, aber keine Sorge, wir verschonen Sie hier mit dem Original. Wir haben nämlich einen wirklich entspannten Remix im Netz entdeckt, der den Song in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Wrecking Ball von Miley Cyrus hier im Oxygen Bubbles Remix von Jürgen Müller. Und diese Version ist so ziemlich das komplette Gegenteil des Originals. Im Video war die Sängerin halb nackt auf einer Abrissbirne zu sehen. Für die einen harmlos, für die anderen pornös und skandalös.
Pornös? Mhm. Hast du das gerade gesagt? Im Radio? Womöglich ist das auch ein Adjektiv, das als Trigger für eine Netzempörung dienen könnte, die sich am Ende gewaschen hat. Aber Spaß beiseite, wir fahren fort und zwar ernsthaft mit dem Gespräch mit dem Blogger Kaspar Clemens Mirau von netzempörung.de und Patrick Breitenbach, Blogger und Dozent für neue Medien.
Ja, und wir haben schon die Gründe für die Netzempörung besprochen und wollten dann aber noch von den beiden wissen, welche Auswirkungen hat das Ganze auf unsere Gesellschaft, Patrick Breitenbach?
Ja, ich glaube, dass sich das im Laufe der Jahrtausende der Menschheits- und Kulturgeschichte im Grunde genommen gar nicht großartig verändert hat. Also man nennt es einfach einen Zivilisierungsprozess, der stattfindet. Und der wunderbare Norbert Elias als Sozialwissenschaftler hat ja da ein wunderbares Buch geschrieben zum Prozess der Zivilisierung. Und man kann es eigentlich so beschreiben, wie dass Verhaltensänderungen eintreten, sagen wir mal so, der Wandel der Sozialstruktur, also so wie Normen, die wir ja täglich eigentlich aushandeln, wenn dagegen verstoßen wird, dann gerät man in der Öffentlichkeit eben unter Druck. Man wird an den Pranger gestellt und diese Exempel, die da statuiert werden, wirken sich dann auch langfristig auf die Persönlichkeitsstruktur aller Menschen aus. Also alle, die das mitbekommen haben, dieses Exempel, werden dann darüber mehr oder weniger bewusst da reflektieren und Ableitung für ihr eigenes Verhalten wiederum finden. Das heißt, es entsteht so eine Art sozialer Druck, eine soziale Kontrolle, die jetzt natürlich durch die in Anführungszeichen neuen Medien, wo ja der große Unterschied ist, die hohe Interaktivität, die hohe Schnelligkeit, die hohe Sichtbarkeit, dass sich das natürlich dieser Druck auch nochmal extrem verstärkt, weil es auch ganz viele Themen gibt, die da angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, so der Effekt, den man da ganz gut beschreiben kann. Es ist letztendlich Teil eines nicht enden wollenden, unkontrollierbaren Zivilisierungsprozesses.
Sie sprechen auch von der Hyperzivilisierung, aber so ganz einleuchtend finde ich das noch nicht, denn tatsächlich hat man das Gefühl, es ist eine Art der rückwärtsgewandten Zivilisierung, denn dieses ganze selbstgerechte, undifferenzierte kommt durch diese Netzempörung viel mehr zutage, als wie wir es vorher ja gelernt haben eigentlich in unserem Leben, dass es gut und richtig gibt, aber dass man auch Dinge in Kontexte einbetten muss. Also wohin führt denn diese Art der Zivilisierung?
Ja, das ist ja die spannende Frage. Also ich sehe da tatsächlich zwei Szenarien, also eine utopische und eine dystopische, sage ich mal. Ich fange mal mit der dystopischen an, weil die natürlich immer am liebsten aufgegriffen wird, weil sie sehr angstbesetzt ist. Die Angst ist dann, dass wir in eine normierte, überuniformierte Gesellschaft geraten, wo wir gar nichts mehr sagen dürfen, ohne dass wir sozusagen irgendwie mit der Keule eins auf den Deckel kriegen. Das ist so die eine Variante, dass man sich eher zurückzieht in der Kommunikation der Öffentlichen. Das kann man zum Teil ja auch schon ein bisschen beobachten anhand der Facebook-Nutzung bei sehr vielen Menschen, wo immer wieder skandiert wurde, die geht zurück und man zieht sich immer stärker in so Programmen und Anwendungen wie Snapchat oder WhatsApp zurück, wo man eher das Gefühl hat, man ist unter sich. Aber da sage ich, dass es eigentlich ein Trugschluss ist, weil Post-Privacy ist, glaube ich, schon präsent und man ist da nicht geschützt, nur weil man meint, man sei im geschützten Raum, weil einer der Beteiligten könnte das trotzdem wieder in die Öffentlichkeit tragen. Also das ist so das Dystopische und das Utopische wäre natürlich, das ist so meine Hoffnungsthese, ist, dass auch eine Zivilisierung in der Debattenkultur stattfindet, dass man im Sinn von Immanuel Kant sich dann mal überlegt, wenn ich dem anderen das antue, vielleicht ist der Fall ja irgendwann gegeben, dass mir das auch passiert. Also vielleicht überdenke ich dann mal meine schnelle Empörungs-Hass-Reaktion und nehme mich da selber ein bisschen zurück, weil ich Angst habe, das passiert selber. Also das sind so diese zwei Szenarien, die ich da ein Stück weit sehe.
Also ich würde eher auf die utopische Schiene gehen und die Post-Privacy auch gar nicht in der Dystopie verorten, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Also ich glaube nicht, dass wir unsere Impulse steuern können und im Sinne von Kant mehr unser Handeln reflektieren, weil Impuls ist nun mal Impuls. Aber wir lernen mehr und mehr, dass andere Menschen auch fehlbar sind. Also durch diese ganzen Kommunikationsmedien bekommen wir plötzlich viel mehr Aussagen von unserem Umfeld oder auch von Fremden mit. Es gab lange Zeit dieses Horrorszenario Partyfotos, die mittlerweile nicht mehr viele hinterm Baum hervorholen. Also das ist nicht mehr so der Aufreger, jemanden betrunken irgendwie auf einem Foto zu sehen. Das heißt, viele Sachen bewegen uns auch nicht mehr so emotional. Wir hatten gerade diese Diskussion über Selfies, also Fotos von sich selbst auf Friedhöfen. Die war schon relativ heftig. Ich habe darüber nachgedacht, vor 20 Jahren wäre diese Diskussion, glaube ich, mit Schulverweisen oder so geendet. Also wenn sich jemand lachend auf einem Friedhof fotografiert hätte. Das heißt, dass da, glaube ich, generell wir auch auf einem anderen Akzeptanzlevel uns gegenseitig wieder neu begegnen.
Kann ich da noch kurz einhaken zum Thema Impulskontrolle? Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil also zumindest das, was so im Laufe der Jahrhunderte passiert ist, wir hatten damals wirklich ein Faustrecht, bevor sozusagen sowas wie ein Gewaltmonopol, wie ein Staat entstanden ist. Und das heißt, da passierte definitiv eine Art Affektkontrolle. Und also nicht mehr diesen Reiz zu hinterlegen, ich muss dem anderen jetzt auf die Rübe hauen, sondern da ist ja explizit eine Impulskontrolle stattgefunden. Also von daher ist da tatsächlich die Hoffnung, dass das dann auf verbale, psychischer Gewaltebene auch ein Stück weit möglich und machbar ist.
Vielleicht zum Abschluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wie geht's weiter mit Empörung? Wird das ein Zustand in unserer Netzkultur sein, an dem wir uns gewöhnen müssen? Oder glauben Sie, das ebbt auch wieder ab, diese Form der Kultur, der Auseinandersetzung, der Empörung?
Ich glaube, wir haben uns früher auch empört. Das ist uns nur nicht so bewusst geworden, weil wir saßen vielleicht vom Fernseher und haben eine Folge Tatort geguckt und hunderttausende Menschen haben sich über den Tatort empört. Jetzt gucken hunderttausende Menschen, vielleicht sind es 10.000, aber auf Twitter gleichzeitig Tatort und empören sich online vielleicht über irgendeine Regiefehler oder so. Das heißt, es wird uns nur bewusster plötzlich. Also wir empören uns plötzlich gemeinsam, weil uns diese Mittel gegeben werden. Ich glaube, dass das einfach ein Stück Normalität wird. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir so ein bisschen zumindest Rücksicht nehmen auf Privatpersonen und so Einzelgeschichten, aber ansonsten sehe ich das nicht so schnell verschwinden. Ja.
Wird dann aber die Gefahr größer oder tatsächlich abebben, dass durch diese Netzempörung, was wir ja auch gestreift haben, wirklich einzelne Schicksale zerstört werden? Also es gibt ja sehr viel Negatives, was passiert für Einzelne.
Das wird, glaube ich, nach wie vor passieren und das ist ja das für die Einzelperson sehr, sehr traurig. Aber wenn man das wiederum aus der Perspektive der gesamten Zivilisierung sieht, ist es dann wieder ein Gewinn für die Gesamten. Also ich habe das mal beschrieben mit, natürlich geben wir durch soziale Kontrolle individuelle Freiheit ab, aber gleichzeitig durch die Abgabe von individueller Freiheit, also wie man früher das Faustrecht hatte, ein individuelles Recht, gewinnt die gesamte Gesellschaft wiederum und das geschieht leider eben auch durch solche Exempel. Aber jedes Exempel wird auch wiederum eine neue Debatte hinterfragen. Deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Also wir hinterfragen sozusagen auch die Art und Weise, wie dieses Exempel statuiert wurde. Und so ist es ein immerwährender, langer Prozess.
Danke an Kaspar Clemens Mirau und Patrick Breitenbach. Eine Langfassung des Gesprächs können Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören. Apropos Hören im Internet, an dieser Stelle sei auch nochmal der Podcast von Patrick Breitenbach empfohlen. Auf soziopod.de gibt es ausführliche Debatten von und mit ihm über diverse soziologische, kulturwissenschaftliche und auch pädagogische Themen.